Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Lukasevangelium, Kapitel 15, die Verse 25 bis 32. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld, und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Wenn man das Gleichnis vom verlorenen Sohn erwähnt, dann denkt man in der Regel in erster Linie an den ersten Sohn, der in die Ferne zieht, im übertragenen Sinne und auch buchstäblich bei den Schweinen landet, dann in sich schlägt und zurückkehrt ins Vaterhaus. Wir haben aber am vergangenen Sonntag bereits darauf hingewiesen, dass Jesus dieses Gleichnis erzählt, um den Pharisäern einen Spiegel vor die Augen zu halten und sie dadurch zur Umkehr zu bewegen. Und darum erzählte er ihnen auch das Gleichnis vom verlorenen Schaf und vom verlorenen Groschen. Die besondere Betonung liegt also in der Gesinnung und in dem Verhalten des zweiten Sohnes. Doch auch das kommt noch zu kurz. Eigentlich müsste man diesem Gleichnis die Überschrift geben, das Gleichnis von der unfassbar großen Liebe des Vaters. Es geht uns auch heute wieder um den älteren Sohn und das Verhalten des Vaters ihm gegenüber. Wir machen also heute Fortsetzung von dem, was wir am vergangenen Sonntag bereits gehört haben, gesagt und gehört haben. Es ging um das Wesen der Selbstgerechtigkeit, um das Verdienstdenken und dass man meint, man sei besser als andere. Und wir haben auf das Aber hier in Vers 25 am Anfang dieses Abschnittes über den zweiten Sohn hingewiesen, das uns in eine Atmosphäre hineinführt, die so ganz anders ist, als die, die uns in den vorhergehenden Versen geschildert wird. Dort eine Atmosphäre der Liebe, der Freude und des Vertrauens und hier eine Atmosphäre der Kälte, der Freudlosigkeit und des Misstrauens. Und diese Atmosphäre ist symptomatisch für die tiefer liegende geistliche Krankheit der Selbstgerechtigkeit. Verdienstdenken oder aber, dass man meint, man sei besser als andere Menschen. Und heute, in dieser Predigt, geht es uns um die Auswirkungen des selbstgerechten Wesens. Erstens, keine Freude, zweitens, keine Liebe und drittens, kein Glaube. Und es geht auch noch einmal um die Frage, wie werden wir von der Selbstgerechtigkeit, die so tief in unseren Herzen drinsteckt, wie werden wir davon geheilt? Das erste ist, dieser zweite selbstgerechte Sohn kennt offensichtlich keine Freude. Er hat wieder den ganzen Tag über hart gearbeitet auf dem Feld mit dem Ziel, doch den Vater zufriedenzustellen, um dann irgendwann einmal ein Fest feiern zu können mit seinen Freunden. Übrigens nicht mit seinem Vater. Das ist interessant. Als der jüngere Sohn nach Hause kam und vom Vater in großer Liebe und Barmherzigkeit empfangen wird und Vergebung seiner Schuld empfängt, feiert der Vater mit seinem Sohn, in erster Linie der Vater mit seinem Sohn, ein Fest, ein Freudenfest. Dem zweiten Sohn ging es nur darum, mit seinen Freunden einmal ein Fest feiern zu können. Der Vater war ihm im Grunde genommen völlig egal. Und Vater und Freude, das passte für ihn gar nicht zusammen. Weil das ist auch typisch für unsere Zeit, dass man denkt, der Glaube an Jesus, der Glaube an Gott, unseren himmlischen Vater und echte wahre Freude, das passt eigentlich gar nicht zusammen. Freude findet man überall, aber nicht im Glauben an Jesus. Davon geht man in der Regel aus. Und in der Gemeinde Jesu sieht es ja oft auch sehr trostlos und notvoll aus, das wissen wir. Irgendwann also wollte er mit seinen Freunden ein fröhliches Fest feiern. Er sehnte sich nach Freude, aber er hatte keine Freude. Er hatte keine Freude. Die Arbeit war ihm keine Lust. Die Arbeit war ihm eine schwere Last, die er nur ertragen konnte, weil er dieses Ziel, einmal mit seinen Freunden ein Fest feiern zu können, vor Augen hatte. Das war es also, was ihn bewegte. Das war es, warum er sich so anstrengte. Nicht Dank und Liebe waren seine Antriebskraft, sondern sein Verdienstdenken. Darum kamen ihm die Freudengesänge, die er vernahm, als er jetzt vom Feld zurückkehrte, sofort verdächtig vor. Sie konnten ja mit ihm nichts zu tun haben, das wusste er. Oder davon ging er zumindest aus. Er ging auch gar nicht erst ins Haus, um sich zu erkundigen, sondern fragte einen Knecht nach dem Grund des Festes, was da offensichtlich im Augenblick gefeiert wurde. Ich lese dazu nochmal die Verse 25 und 26. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen. Und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Er ging also nicht selbst ins Haus, um zu sehen, was da los war. Freude ist ja auch immer etwas, was anzieht. Aber ihn zog das gar nicht an. Und im Gegenteil, er fragte einen der Knechte, was ist denn da eigentlich los? Warum wird da eigentlich ein Fest gefeiert? Vielleicht, so dachte er, hatte ja der Vater irgendeinen Erfolg gehabt, ein gutes Geschäft abgeschlossen oder dergleichen. Und als er dann den wahren Grund erfährt, dass man nämlich dieses Fest feierte zu Ehren seines jüngeren Bruders, der aus der Ferne nach Hause zurückgekommen war, da kommt ein unbändiger Zorn über ihn. Der aber sagte ihm, nämlich der Knecht, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Selbstgerechtes Wesen ist der Tod der Freude. Sie fingen an, fröhlich zu sein. So heißt es zuvor in Vers 24, im Blick auf das Fest, das der Vater mit dem jüngeren Sohn und mit allen Beteiligten feierte. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Man feierte also ein Fest. Das war der Grund der Freude. Und warum feierte man dieses Fest? Aus welchem Anlass? Antwort. Vers 24, noch einmal, dieser mein Sohn war tot und er ist lebendig geworden. Das heißt also, mein Sohn ist aus der Ferne zurückgekehrt ins Vaterhaus. Und der Vater hat ihm vergeben. Das ist damit gemeint. Der Vater hat ihm alle Schuld vergeben. Der Vater hatte seinen verlorenen Sohn wieder. Er hatte ja täglich nach ihm Ausschau gehalten. Und als er nun endlich kam, als der Vater ihn sah, am Horizont auftauchen sah, da lief er ihm schon entgegen. Und dann nahm er ihn in die Arme. Er hatte seinen Sohn wieder. Und er hatte seinem Sohn alles vergeben und ihn wieder als Sohn und Erben eingesetzt und hatte wieder täglich mit ihm Gemeinschaft. Das war also der Anlass dieses Festes und der Freude, Vergebung der Sünden. Und das ist auch heute noch, wenn es recht zugeht, der Hauptgrund, warum Christen sich freuen. Sie haben einen Blick hineingetan und tun es auch immer wieder in das Herz ihres himmlischen Vaters. Von einem alten Bruder der Evangelischen Gesellschaft für Deutschland, Hermann Köth, den ich persönlich auch noch gekannt habe, stammt ein Lied, in dem es heißt, um Gott ins Herz zu sehen, musst du zum Kreuze gehen. Da stirbt für dich sein einzig Kind, verflucht für alle deine Sünden. Du musst zum Kreuze gehen, um Gott ins Herz zu sehen. Um also zu wissen, wer Gott eigentlich ist, brauchst du das rechte Verständnis von dem, was auf Golgatha geschehen ist. Und so sagt der alttestamentliche Liederdichter, welche auf ihn sehen, die werden strahlen vor Freude. Wer ihn sieht, wie er dort am Kreuz hängt und sein Leben für uns Sünder lässt, alle Schuld und Sünde an unserer Stelle auf sich nimmt und den Zorn Gottes dort getragen hat, um uns mit Gott zu versöhnen durch sein Blut. Wer ihn sieht, der hat Freude in seinem Herzen. Wer ihn erkennt, schaut in das Herz unseres himmlischen Vaters hinein. Welche auf ihn sehen, die werden strahlen vor Freude. Hier haben wir schon einen prophetischen Hinweis auf den Herrn Jesus und auf das, was er am Kreuz für uns Sünder getan hat. Es ist mit ein Zeichen des geistlichen Niederganges in unseren Gemeinden, dass man nach Freude lechzt, um nicht zu sagen schmachtet, und dann versucht, durch alle möglichen Mittel und Methoden auf Freude zu machen. Das kann man ja. Man kann ja auch auf Freude machen, die sich dann schließlich doch nicht einstellt, zumindest nicht echte Freude, wahre, authentische Freude. Mehr Unterhaltung, mehr Spaß, poppige Lieder, nach dem Inhalt der Lieder wird kaum noch gefragt und es wird immer gemütlicher in der Gemeinde Jesu. Und vor allen Dingen keine ernste Predigt, das darf nicht sein. Das passt nicht in unsere Zeit hinein. Die Zeiten, in der die Mutter von Pastor Wilhelm Busch sagte, eine Predigt, durch die ich nicht im Gewissen getroffen werde, ist für mich keine Predigt. Diese Zeiten sind längst vorbei. Schließlich ist der Alltag mit seinen Belastungen ernst genug. Sagt man etwas gegen diesen allgemeinen Trend innerhalb der Gemeinde Jesu, ich spreche jetzt nicht von den Menschen draußen, dass da Unterhaltung ein Hauptthema ist, ist klar. Aber in der Gemeinde Jesu sollte es ja anders sein. Hauptthema ist bei uns die Freude an Gott, unserem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. An der Gemeinschaft mit ihm, an dem, was er für uns ist. Und wir freuen uns im Blick auf die zukünftige Herrlichkeit, die auf uns wartet. Ich spreche also nicht von denen, die draußen sind, sondern von der Gemeinde Jesu und spreche vom geistlichen Niedergang in der Gemeinde Jesu. Sagt man etwas gegen diese notvolle Entwicklung innerhalb der Gemeinde Jesu, dann wird in der Regel sofort die Gesetzlichkeitskeule ausgepackt. Und dann heißt es, das ist doch gesetzlich. Nicht wahr? Das ist doch gesetzlich. Und damit ist die Sache vom Tisch. Man fragt nicht, was erfreut denn das Herz unseres himmlischen Vaters? Darum geht es gar nicht. Was erfreut unsere Herzen? Darum geht es in erster Linie. Aber es geht doch um das, was Gott gefällt. Es geht doch um das, was sein Herz erfreut. Und was sein Herz erfreut, das erfreut euch auch, wenn der Heilige Geist unsere Herzen erfüllt uns. Seine Freude ist unsere Freude. Aber es geht um ihn. Danach fragt man kaum noch. Allerdings, das muss man auf der anderen Seite auch sagen, ist das noch keine Garantie für echte Freude im Heiligen Geist, wenn man bestimmte Trends in unserer Zeit ablehnt. Also man kann gegen alles Mögliche sein und meinen, man hätte die Freude, von der die Bibel spricht, und hat sie doch nicht. Jeder muss sich da selbst prüfen. Oder aber, was besonders betrüblich ist, man fordert die Freude von anderen. Die Freude, die man selbst nicht hat, fordert man ein von anderen. Die anderen sind ja so freudlos. Und darum ist man selbst auch ohne Freude. Das ist eine notvolle Geschichte, wenn man die anderen für das verantwortlich macht, wofür man sich selbst verantwortlich machen sollte. Wenn wir keine Freude haben, dann liegt das nicht an den anderen, dann liegt das an mir persönlich. Wenn ich keine Freude habe am Evangelium, an der Gnade Gottes in Christus, dann liegt das nicht an den anderen, dann liegt das an mir persönlich. Man versteht das einfach nicht mehr in unseren Tagen, dass es zu allen Zeiten in der Gemeinde Jesu immer, wenn es recht gelaufen ist, so gewesen ist, wo der Heilige Geist den Gläubigen ganz neu von seinem Sündenverderben überführt hat. Da kam auch ganz neu die Freude an der Erlösung in die Herzen hinein. Es ist nicht immer eine überschäumende Freude. Das ist doch unterschiedlich. Jeder von uns hat ein unterschiedliches Temperament. Der eine, bei dem ist die Freude mehr überschwänglich, bei dem anderen ist es mehr eine stillere Freude. Das ist nicht das Entscheidende, aber es sollte doch Freude da sein. Und zwar Freude an dem, was Gott in Christus getan hat. Freude an der Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater. Und genau das meint der Apostel Johannes, wenn er sagt, unsere Gemeinschaft ist mit unserem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das schreiben wir, damit unsere, andere Übersetzung, eure Freude vollkommen sei. Also das ist es, worauf es ankommt. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater, unserem himmlischen Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Das ist der Grund, der tiefste Grund unserer Freude. Dass wir dann auch an allem Möglichen Freude haben dürfen, auch an der Gemeinschaft untereinander und all das, was unser Leben ausmacht, das ist zweitrangig, ist dem untergeordnet. Freut euch im Herrn alle Wege, schreibt der Apostel Paulus, und das bedeutet, freut euch zunächst mal an ihm selbst, an Gott selbst, an Jesus, an dem himmlischen Vater. Und dann freut euch in ihm und durch ihn an all dem Guten, was Gott euch schenkt, an geistlichen Gütern und auch an irdischen Gütern. Da können wir große Freude haben. Aber wenn wir beispielsweise in die Natur hinausgehen und schauen uns das Wunderwerk der Schöpfung an, dann haben wir eine doppelte Freude. Die hat ein Mensch ohne Christus nicht, die kann er auch nicht haben. Wir haben nicht nur eine Freude an der Natur, an der Schöpfung an sich, sondern wir haben auch gleichzeitig eine Freude daran, dass wir einen so genialen Schöpfer haben, der das alles ins Leben gerufen hat. Einen herrlichen Gott, einen wunderbaren Gott. Wir dürfen uns in ihm an allem erfreuen, was er uns schenkt. Freut euch im Herrn alle Wege, auf all euren Wegen. Wenn wir diese Freude nicht oder nicht mehr kennen, dann sollten wir uns die Frage stellen, woran das liegen könnte. Natürlich, es gibt auch Zeiten der Trauer. Wir wollen da ganz nüchtern sein. Und auch die Bibel ist ganz nüchtern. Sie spricht davon, dass es eine Zeit geben kann in unserem Leben, wo wir einfach traurig sind. Vielleicht, weil wir einen lieben Menschen verloren haben. Oder weil es uns sonst schlecht geht. Durchaus. Das ist nicht verkehrt, es ist keine Sünde, traurig zu sein. Es gibt allerdings auch ganz konkrete Hindernisse, die etwas mit unserer Sünde zu tun haben. Wenn wir also an sündigem Verhalten festhalten, dann können wir keine Freude im Heiligen Geist haben. Da ist der Geist Gottes betrübt. Wenn ich also genau weiß, das, was ich tue, ist Sünde, aber ich will nicht loslassen in der Kraft Gottes davon, dann betrübt das den Heiligen Geist und auch die Freude, die der Heilige Geist uns vermitteln will. Das sollte uns eigentlich klar sein. Es geht hier nicht um sündiges Verhalten, das wir persönlich nicht als ein solches erkennen im Augenblick. Deshalb betet der Psalmist: Herr, vergib mir die unbewussten Sünden. Es gibt viele Dinge, die nicht in Ordnung sind, von denen wir aber im Augenblick nicht überzeugt sind, dass sie nicht in Ordnung sind. Von solchen sündigen Verhalten spreche ich jetzt nicht, sondern von dem, was uns bewusst ist, wo wir genau wissen, das ist nicht in Ordnung und das muss sich ändern in unserem Leben. Wenn wir dazu nicht bereit sind, Buße zu tun und uns im Namen Jesu davon zu lösen, zu distanzieren, egal wie oft wir noch auf die Nase fallen, wie oft wir noch fallen und versagen an derselben Stelle. Wenn wir aber nicht bereit sind, diesen Kampf im Namen Jesu aufzunehmen gegen die Sünde, dann betrübt und trübt das natürlich die Freude, die Gott uns schenken will. Ein grundsätzliches Hindernis für echte Freude haben wir hier, am Beispiel des älteren Sohnes. Es ist seine selbstgerechte Haltung. Und in den drei Gleichnissen in Lukas Kapitel 15 ist immer wieder von der Freude die Rede. Und zwar auch im Zusammenhang mit der Buße. Ich lese einmal, in dem Gleichnis vom verlorenen Schaf heißt es: Und wenn er das Schaf gefunden hat, so legt er es auf die Schultern voller Freude. Klar, der Hirte freut sich, dass er sein Schaf wieder hat. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Und als die Frau in dem Gleichnis vom verlorenen Groschen ihren Groschen wiedergefunden hat, da heißt es: Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht: Freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. So sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Und auch hier im Gleichnis von dem ersten Sohn, von dem jüngeren Sohn, ist von großer Freude die Rede. Selbstgerechtigkeit allerdings ist der Tod der Freude. Und das haben wir hier im Beispiel des älteren Sohnes vor Augen. Diese Freude konnten die selbstgerechten Pharisäer, denen der Herr Jesus ja dieses Gleichnis in erster Linie erzählte, nicht teilen, weil sie diese Freude persönlich nicht kannten. Sie kannten die Freude an der Vergebung ihrer Sünden nicht. Wenn ich dich jetzt mal persönlich fragen darf, und wir kennen uns ja, und trotzdem frage ich dich, kennst du diese Freude an der Vergebung deiner Schuld und Sünde? Dass Gott dir alles vergeben hat, dass alles gut ist vor Gott durch das Blut Jesu. Und dass du dich nicht mehr zu fürchten brauchst vor dem ewigen Gericht, vor dem Verdammungsurteil Gottes, dass alles gut ist, angenommen als Kind, als Erbe des Himmelreiches, beschenkt mit der Gabe des Heiligen Geistes. Hast du das jemals erlebt? Hast du diese Freude immer noch und immer wieder aufs Neue? Das ist die Frage. Selbstgerechtigkeit, wir sagen es noch einmal, kennt die Freude an der Vergebung nicht, an der Gnade Gottes in Christus, kennt keine Freude im Heiligen Geist. Das ist also das erste Symptom der Krankheit der Selbstgerechtigkeit, des selbstgerechten Wesens. Keine Freude. Das zweite Symptom, keine Liebe. Der zweite Sohn hatte keine Liebe, weder zum Vater noch zu seinem jüngeren Bruder. Selbstgerechtigkeit kennt keine vom Heiligen Geist gewirkte Liebe. Das betone ich einmal. Vom Heiligen Geist gewirkte Liebe. Es gibt auch eine andere Liebe, eine seelische Liebe, die an sich, möchte man sagen, nicht sündig ist. Die natürliche Liebe, die Eltern haben zu ihren Kindern. Aber diese Liebe ist nicht gemeint im Wort Gottes. Im Gegenteil, diese Liebe kann uns manchmal sogar daran hindern, die Liebe Gottes in unserem Herzen in besonderer Weise zu erfahren und zu erleben. Die Bibel spricht von einer männlichen Liebe. Wenn sie sagt im 1. Korintherbrief, Kapitel 16, seid männlich und seid stark, alle eure Dinge lasset in der Liebe geschehen. Sprechen also nicht von einer weichlichen, süßlichen Liebe auf Kosten der Wahrheit. Und das ist wichtig, gerade in unserer Zeit, in der die Frauen, lasst euch das sagen, ihr lieben Schwestern, in der die Frauen, nicht nur in der Politik, nicht nur im Allgemeinen in unserer Gesellschaft, sondern auch in der Gemeinde Jesu immer mehr das Sagen haben. Weil man kann auch einen Rock tragen und dennoch die Hosen anhaben. Ja? Offensichtlich ist das nach außen nicht immer, dass die Frauen das Sagen haben. Das kann auch im Verborgenen geschehen. Ja? Aber das ist eine Tatsache, dass immer mehr in der Gemeinde Jesu die Frauen dominieren, das Sagen haben, sagen, wo es lang geht. Die Männer sind schwach. In unserer Zeit sind die Männer sehr, sehr schwach geworden. Und das gilt nicht nur, ich sage es noch einmal, für die Welt draußen, außerhalb der Gemeinde, sondern auch, wie könnte es anders sein, in der Gemeinde Jesu selbst. Denn das, was sich draußen abspielt, ist immer auch ein Spiegelbild dessen, was in der Gemeinde Jesu geschieht. Also von dieser Art von Liebe spreche ich nicht, sondern von einer vom Heiligen Geist gewirkten Liebe, die auch sagen kann, mit dem Herrn Jesus prophetisch im Alten Testament, im Buch Jesaja, ich habe mein Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein. Da geht es um die Wahrheit, ihr Lieben. Wahrheit und Liebe gehören zusammen. Wahrheit ohne Liebe führt zum Fanatismus und Liebe ohne Wahrheit ist etwas Süßliches und Weichliches und taucht nichts für das Reich Gottes. Worin zeigt sich nun die Lieblosigkeit des älteren Bruders? Erstens, Vers 28, er wird zornig. Selbstgerechtigkeit hat es immer auch zu tun mit Zorn, mit Wut, mit Ärger, mit Entrüstung. Das ist immer ein Zeichen selbstgerechten Wesens. Als der Herr Jesus Christus in Nazareth die Menschen daran erinnerte, dass Elia damals von Gott zu einer ausländischen Witwe gesandt wurde, und dass zur Zeit Elisas nur ein syrischer Hausländer namens Naaman geheilt wurde, da wurden seine Zuhörer, so heißt es Lukas Kapitel 4, mit Zorn erfüllt. Sie wurden wütend, bis dahin, dass sie ihn umbringen wollten. So ähnlich ist es dann später dem Apostel Paulus auch ergangen. Also, er wird zornig, Ärger, Frust, Entrüstung sind immer ein Merkmal von Selbstgerechtigkeit. Zweitens, er weigert sich am Freudenfest teilzunehmen, auch Vers 28. Er wollte nicht hineingehen, um mitzufeiern, sich mitzufreuen, dass sein Bruder wieder zu Hause war. Er wollte nicht hineingehen. Und es ist ja nur die logische Folgerung, die logische Konsequenz seiner Wut. Er hätte doch eigentlich ins Haus hinein stürmen müssen. Mein Bruder ist wieder da. Stattdessen eiskälter. Er hätte ja mit seinem selbstgerechten Herzen auch wahrhaftig nicht in diese Freudengesellschaft gepasst. Als nächstes macht er seinem Vater Vorwürfe. Vers 29. Der Vater geht also hinaus zu ihm, um ihn hereinzubitten, diesen selbstgerechten Sohn. Vers 29. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Er macht dem Vater Vorwürfe. Auch das passt zur Selbstgerechtigkeit. Vater, wie kannst du so ungerecht sein in deinem Verhalten? Ich habe ständig für dich gearbeitet. Mir hast du nie diese Freude bereitet, mal mit meinen Freunden zusammen ein Fest zu feiern. Das hast du nie getan. Aber diesem, deinem Sohn, so nennt er ihn, den jüngeren Bruder, den hast du mit Freude und mit Gutem überschüttet. Er macht seinem Vater Vorwürfe. Lieblose Vorwürfe sind ebenfalls immer der Beweis eines selbstgerechten Herzens. Kennen wir das nicht? Das kennen wir doch aus den ehelichen Beziehungen erleben, oder nicht? Das kennen wir überhaupt aus dem Umgang miteinander, dem anderen Vorwürfe zu machen, Vorhaltungen zu machen. Letztlich steckt dahinter, du hast Schuld, nicht ich. Du warst ja schon am Anfang bei Adam und Eva. Die Frau, die du mir gegeben hast, die hat Schuld. Und Eva schob ihre Schuld und wälzte ihre Schuld ab auf die Schlange, auf den Satan. So machen wir es. Das steckt tief in uns drin. Ich spreche jetzt nicht davon, dass wir den anderen mal in Liebe ermahnen. Davon spreche ich jetzt nicht. Das ist wichtig, dass wir dem anderen auch mal sagen, hör mal, so geht's eigentlich nicht. Ne? Das ist nicht okay. Aber da muss auch die gewinnende Liebe zu spüren sein. Vorwürfe helfen dem anderen nicht zurechtzukommen. Im Gegenteil, da fährt er die Stacheln aus. Ja? Wehrt sich dagegen. Und fährt in der Regel die Retourkutsche. Nun, die kann auch jemand fahren, obwohl man ihn lieb ermahnt. Das kann auch sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist größer, wenn er merkt, unsere selbstgerechte Haltung, dass er dann selbst auch überlegt, wo habe ich den Grund, ihm etwas an Zeug zu flicken. Also, lieblose Vorwürfe sind ebenfalls immer der Beweis eines selbstgerechten Herzens. Dann achten wir weiter darauf, wie er sich von seinem Bruder distanziert. Dieser, dein Sohn, ist nicht mehr mein Bruder. Dein Sohn. Aber mein Bruder ist das nicht mehr. Dieser, dein Sohn. Sein Bruder war für ihn gestorben. Mit ihm wollte er nichts mehr zu tun haben. Das ist die Kälte eines Kain. Auf den ersten Blättern der Bibel finden wir alles Mögliche schon, was dann seine Fortsetzung findet, auch später. Über Kain, der sagt zum Herrn, sollte ich meines Bruders Hüter sein? Soll ich mich um meinen Bruder kümmern? Das ist diese kalte, selbstgerechte Art. Ich kannte jemanden, der an sich ein wirklich hingegebener Christ gewesen ist, aber hatte da eine Schlagseite. Wenn er einen bestimmten Menschen dachte, dann sagte er, der kann mir gestohlen bleiben. Das ist die Art der Selbstgerechtigkeit. Der kann mir gestohlen bleiben. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Ja? So hier der älteste Sohn im Umgang oder in seiner Beziehung zu seinem jüngeren Bruder. Dazu passt gut, dass er die Sünden des Bruders ans Licht zehrt. Vers 30, nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Woher wusste er denn, dass sein jüngerer Bruder sein Hab und Gut mit Huren verprasst hat? Davon war doch überhaupt nirgendwo die Rede. Erstens zehrt er überhaupt die Schuld, die Sünde des jüngeren Bruders ans Licht in einer bösartigen, selbstgerechten Art und Weise. Und zweitens überzieht er noch die ganze Geschichte. Denn wir lesen tatsächlich nichts davon, dass der jüngere Bruder, wir können es ja nur vermuten, dass der jüngere Bruder sein Hab und Gut mit Huren durchgebracht hat. Davon erfahren wir gar nichts. Aber das scheint für diesen selbstgerechten älteren Bruder selbstverständlich gewesen zu sein. Und er deckt das nicht zu wie der Vater, ne? Wir wissen ja, wie der Vater mit dem jüngeren Sohn umgegangen ist, als er seine Schuld bekannte. Da schweigt der Vater darüber. Und sagt sofort, aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her, zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seiner Hand und Schuhe an seine Füße. Das ist also die Art der Selbstgerechtigkeit. Das ist ganz notvoll, ihr Lieben. Und schlimm ist das auch in der Gemeinde Jesu. Nicht wahr? Und wenn man dann noch die Dinge unter die Leute bringt. Wisst ihr, wie es jemandem ergangen wäre, einem Priester ergangen wäre, der die Sünden des Volkes oder die Sünden irgendeines unter die Menschen gebracht hätte, er wäre ein Mann des Todes gewesen. Die Sünden gehörten ins Heiligtum. Dafür wurden die Tiere geschlachtet, als Vorschattung auf das eine große Opfer, das Jesus für uns gebracht hat. Die Sünden der anderen gehören ins Heiligtum, zu Christus hin, da wo er dafür bezahlt hat und nicht unter die Menschen. Wo wir persönlich dann immer in einem besseren Lichte darstellen wollen als die anderen. Das ist eine große Not, das ist Schuld, das ist Sünde. Darüber muss Buße geschehen in der Gemeinde Jesu. Und damit verbunden sind oft ganz, ganz schlimme Verleumdungen, dass man Dinge sagt, die gar nicht der Wahrheit entsprechen. Man hat es gehört von dem, man hat es nie nachgeprüft, ob es stimmt. Und doch ist man bereit, diese Dinge weiterzugeben an andere. Das ist eine große Not. Wenn da nicht Buße geschieht, wie können wir Freude haben? Wie können wir Liebe haben in unserem Herzen? Da kann man sich noch so sehr anstrengen. Die stellt sich nicht ein, weil der Heilige Geist betrübt ist. Also, bei all dem, ich will es nochmal sagen, was nicht bedeutet, dass wir nicht Sünde Sünde nennen. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, es tut mir leid, auch das gibt es, und das ist immer etwas Wunderbares. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, es tut mir leid, dass ich da schuldig geworden bin an dir, dann sollte ich nicht sagen, war ja nicht so schlimm oder so. Nein, ich nehme ihn ernst in seinem Gewissen, in seiner Überführung von der Sünde und spreche ihm die Vergebung zu. Das ist eine ernste Sache. Und das ist eine wunderbare Sache, dass dann wirklich auch alles wieder gut ist. So habe ich es neulich noch erlebt. Dann ist es auch wirklich gut. Also Sünde, Sünde nennen, aber Sünde auch nicht ans Licht zerren, ja, um den anderen schlecht zu machen. Und was das Schlimmste ist, ich eile, ihr merkt, ich komme wieder mit der Zeit nicht klar, ja? Ich eile also, was das Schlimmste ist, er distanziert sich in seiner ganzen Gesinnung von seinem Vater. Das ist das größte Problem. Wer sich vom Bruder distanziert, von der Schwester distanziert, der distanziert sich von dem, der sie geschaffen hat und sie erlöst hat am Kreuz auf Golgatha. Das müssen wir einfach sehen. Als Paulus seine Begegnung gehabt hat mit dem erhöhten Herrn auf der Straße nach Damaskus, spricht der erhöhte Herr ihn an mit den Worten, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Wen hat er denn Saul verfolgt? Saulus verfolgt. Wen hat er verfolgt? Die Gemeinde. Aber der Herr macht sich völlig eins mit seiner Gemeinde. Was verfolgst du mich? Sagt er. Und wenn wir uns distanzieren von dem anderen und böse reden über den anderen, dann betrüben wir in erster Linie unseren Vater im Himmel. Von ihm distanziert man sich dann, und das tut ja auch der älteste Sohn. Lasst mich aber noch kurz das ergänzen, was wichtig ist. Redet zu Hause in euren Familien nicht vor den Ohren der Kinder schlecht über irgendjemanden in der Gemeinde. Das größte Hindernis dafür, dass diese Kinder zum lebendigen Glauben an Jesus kommen. Das dürft ihr nicht tun und das darf ich nicht tun. Und wo ich es getan habe, in irgendeiner Weise, da muss ich Buße darüber tun. Vorsichtig, manchmal merkt man das, wie die Kinder plötzlich so anders sind. Warum? Weil sie zu Hause negative Dinge gehört haben über den oder den oder den oder die, über wen auch immer. Das ist eine schlimme Geschichte. Also, wir betrüben Gott damit, den Vater im Himmel. Dieser pharisäische ältere Bruder liebt seinen Vater nicht. Und das war die Absicht, mit der Jesus den Pharisäern dieses Gleichnis erzählte. Er wollte ihnen das Herz des Vaters zeigen. Der ältere Bruder lebte, obwohl er zu Hause geblieben war, in der Fremde. Entfremdet vom Herzen seines Vaters. Er kannte seinen Vater gar nicht. Gar keine Beziehung zu ihm gehabt. Keine Liebesbeziehung. Eine Dienstbeziehung. Wie ein Tagelöhner. Wie ein Tagelöhner. So lebte er als Sohn auf dem Hof seines Vaters. Ist das nicht schlimm? Gibt es nicht solche auch in der Gemeinde Jesu? statt sich zu freuen, dass wir Kinder Gottes sind, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder sein dürfen und ihm aus Dankbarkeit und Liebe jetzt auch zu dienen, ist uns alles nur eine unerträgliche Last. Keine Freude an der Vergebung, an der Gnade Gottes. Ich mute euch noch das letzte Symptom zu, dann schließen wir damit ab mit diesem Gleichnis. Es ist die Glaubenslosigkeit. Es gibt kaum ein größeres Hindernis für den Glauben als selbstgerechtes Wesen. Dem Sohn gehörte doch alles. Er konnte doch jederzeit sein Fest haben. Zu jeder Zeit, das sagte ihm der Vater auch. Er aber sprach zu ihm, der Vater, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein, das gehört dir. Mach doch Gebrauch davon. Aber die Selbstgerechtigkeit hat keinen Glauben daran, dass Gott es wirklich ernst meint mit seinen Versprechungen in seinem Wort. Dass man zugreift und sagt, jawohl, diese Verheißung gehört mir. Nicht aufgrund der Tatsache, dass ich so gut bin oder so gehorsam war, sondern aufgrund der Tatsache, dass Jesus an meiner Stelle gehorsam war und mir das zugerechnet wird. In Christus Jesus sind alle Verheißungen Gottes Ja und Amen. Dieser ältere Bruder lebte ständig an der Quelle der Freude und Liebe, aber er trank nicht von diesem Lebenswasser. Stattdessen quälte er sich ab, um irgendwann einmal etwas zu bekommen. Ein treffendes Bild für uns, die wir oftmals so wenig aus der allgenügsamen Gnade Gottes in Christus im Glauben nehmen. Und mehr von unserem Leistungsdenken herkommen. Glaubenslosigkeit ist die Folge von selbstgerechtem Wesen. Fehlende Freude an der Erlösung, fehlende Liebe zu Gott und dem Nächsten und fehlender Glaube, die Folgen der Selbstgerechtigkeit. Umso erstaunlicher das Verhalten des Vaters. Und wenn man uns jetzt fragen würde, nehmen wir das ganze Gleichnis vom ersten Sohn und vom zweiten Sohn. Das Ganze jetzt. Wenn man uns fragen würde, wo zeigt sich denn die Liebe des Vaters ganz besonders? Welche Antwort würden wir da wohl geben? Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir zunächst einmal daran denken würden, wie der Vater sich verhalten hat im Umgang mit dem ersten Sohn, mit dem jüngeren Sohn. Aber ich denke, seine Liebe, das, was in seinem Herzen war, tritt noch stärker zutage in seinem Verhalten dem selbstgerechten, bockigen zweiten Sohn gegenüber. Der Vater ging hinaus. Ich an seiner Stelle hätte gesagt, ja, wenn er nicht will, dann lass ihn doch, nicht wahr? Lass ihn doch gehen. Der Vater ging hinaus und bittet ihn, hineinzukommen ins Haus. Welch eine Demütigung von Seiten des Vaters. Welch eine Liebe wird hier offenbar. Und lädt diesen zweiten Sohn ein zur Buße, zur Umkehr, wenn er sagt, du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein. Denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Ändere doch deine Gesinnung, freu dich doch jetzt mit deinem Bruder, dass er wieder da ist. Und freu dich doch mit mir, dass ich meinen Sohn, meinen jüngeren Sohn wieder habe. Die große Liebe des Vaters hier, er ging hinaus und bittet ihn und bat ihn hineinzukommen. Auch uns, ihr Lieben, lädt der Herr immer wieder ein. Wir mögen ja sagen, ja gut, wir wissen ja, dass wir nicht durch Werke gerecht werden können vor Gott. Was sagt uns dann diese Selbstgerechtigkeit des zweiten Sohnes? Ich hoffe, dass in der Predigt deutlich geworden ist, dass uns das sehr viel zu sagen hat. Denn dieses selbstgerechte Wesen hängt uns immer noch an. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass der jüngere Sohn, der ja so viel Gnade empfangen hatte, irgendwann auch mal sagte, gut, dass ich nicht so selbstgerecht bin wie mein älterer Bruder. Ähnlich wie diese Sonntagsschullehrerin, nachdem sie das Gleichnis vom Pharisäer und dem Zöllner erzählt hatte, Herr, so dankte sie am Ende, wir danken dir, dass wir nicht so sind wie jener Pharisäer. Die Selbstgerechtigkeit hängt auch uns noch an. Und sie ist das größere Übel. Das größere Übel sind nicht die groben Sünden, in denen wir früher gelebt haben. Sondern das größere Übel ist dieses selbstgerechte Wesen. Wie schließt dieses Gleichnis ab? Mit Schweigen. Wir sind schwer zu überzeugen von unserem selbstgerechten Wesen. Schwer. Die Pharisäer und Schriftgelehrten wurden nicht überzeugt. Dabei sagt der Herr Jesus im Gleichnis vom verlorenen Schaf zu ihnen, als er dieses Gleichnis ihnen erzählt, fängt er an mit den Worten, welcher Mensch ist unter euch? Mit anderen Worten, ihr müsst mir doch hier zustimmen in dem, was ich sage. Ihr müsst mir doch Recht geben, wenn ich euch jetzt dieses Gleichnis erzähle und tue und zeige euch einen, wie der Vater im Himmel denkt und wie sein Herz ist, müsst ihr mir doch eigentlich Recht geben. Welcher Mensch ist unter euch? Das will der Herr Jesus damit sagen. Ihr müsst mir eigentlich Recht geben. Aber sie gaben ihm nicht Recht. Selbstgerechtigkeit ist schwer zu erkennen. Und wir lassen uns da nicht gerne was sagen. Aber wenn wir uns etwas sagen lassen, dann ist auch die Hilfe ganz nah. Herr Jesus, gibt es Hoffnung? Gibt es Hoffnung für einen solchen selbstgerechten Menschen, wie ich es bin? Hast du dein Blut auch vergossen für den Pharisäer am Kreuz? Hast du meine Selbstgerechtigkeit mit in deinen Tod genommen? Hast du mich erlöst auch davon grundsätzlich am Kreuz? Und hast du mir die Kraft geschenkt, durch deinen Heiligen Geist immer wieder dieses selbstgerechte Wesen zu überwinden und Liebe zu üben und mich zu freuen an dir, an deiner Gnade und zu glauben dem, was du uns in deinem Wort verheißen hast? Ist das so? Ja, es ist so. Auch für meine Selbstgerechtigkeit starb der Herr Jesus am Kreuz auf Golgatha. Freu dich darüber von Herzen, dass der Herr Jesus einen so selbstgerechten Menschen, wie du es bist, erlöst hat mit seinem kostbaren Blut am Kreuz. Da kommt er immer wieder raus zu uns, der Vater, und bittet uns, hineinzukommen, obwohl wir grundsätzlich schon zu Hause sind im Glauben bei ihm, tut er doch immer wieder den ersten Schritt durch sein Wort, durch bestimmte Umstände, durch Brüder und Schwestern, um uns einzuladen zu sagen, komm, jetzt beug dich doch unter deine Selbstgerechtigkeit. Ich will dir vergeben, es ist alles gut. Freu dich an dem, was ich dir bin, freu dich an dem Guten, was ich dir gebe und freu dich auch an dem Guten, und an der Gnade, die anderen zuteil wird. Freu dich mit ihnen darüber. Amen.